Deutschlandfunk. Der Tag.
Als Oppositioneller in Russland lebt man gefährlich. Einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Oppositionelle, Alexei Nawalny, liegt seit heute im Koma. Und seine Angehörigen glauben an eine Vergiftung. Dazu der Sprecher des Krankenhauses im sibirischen Omsk, wo er liegt.
Es gibt keine Gewissheit, dass die Ursache für seinen Zustand eine Vergiftung ist. Eine Vergiftung wird natürlich als eine der möglichen Ursachen in Betracht gezogen, aber auch eine Reihe weiterer Gründe hätte zu diesem akuten Zustand führen können.
Vieles liegt im Dunkeln, wie so oft in Russland. Wir ordnen das gleich so gut es geht ein. Und wir schauen nach Mali, wo das Militär geputscht hat, was der internationalen Gemeinschaft Sorgen bereitet. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 20. August 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Gestern war unser Russland-Korrespondent Tilko Gries auch schon im Podcast zu Gast und heute muss er wieder ran. Hallo Tilko nach Moskau.
Hallo Philipp aus Moskau.
Ja, diese Meldung elektrisiert uns seit dem Morgen und sie erfüllt uns mit Sorge. Alexei Nawalny, der wohl bekannteste russische Oppositionelle, zumindest im Westen, liegt im Koma, mutmaßlich als Folge einer Vergiftung. Was ist bekannt? Was hörst du?
Ja, er liegt seit dem frühen Morgen in einem künstlichen Koma, also früher Morgen Ortszeit in Omsk in Sibirien. Er war auf Dienstreise in Sibirien einige Tage in verschiedenen Städten, in Novosibirsk, aber auch in Tomsk. Nochmal eine andere Stadt mit T, Tomsk. Und aus Tomsk wollte er dann nach Moskau fliegen und ihm ist schlecht geworden an Bord, wird aus seinem Team mitgeteilt. Dann habe er das Bewusstsein verloren auch an Bord. Dann hat das Flugzeug eine Notfalllandung eingelegt, eben in Omsk. War man schon ein bisschen geflogen und dann ist er von dort vom Flughafen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ärzte dort sagen, hier werde alles für ihn getan. Richtig viel ist nicht bekannt über seinen Zustand, weil die Ärzte nicht sehr viel sagen und auch seine Frau, seine eigene Ärztin und sein Team wenig erfahren. Frau und eigene Ärztin sind inzwischen in Omsk angekommen.
Was spricht denn dafür, dass er vergiftet worden ist? So viel kann man ja wahrscheinlich noch gar nicht sagen.
Er soll nichts zu sich genommen haben, außer einen Tee, einen schwarzen Tee in einem Flughafencafé in Tomsk. Und dann wäre die Konstruktion, dass dort etwas hineingemischt worden sein könnte in diesen Tee. Das spricht dafür. Ich bin kein Mediziner, ich muss mich auch auf das verlassen, was ich höre und sehe und lese aus Omsk. Jetzt haben wir den Tag über schon damit zu tun, seit heute Morgen. Und misstrauisch macht mich natürlich inzwischen auch, dass die Diagnosen nicht kommen, also bei allem Datenschutz hin und her, aber der zählt hierzulande ohnehin nicht sehr viel. Es wird nichts mitgeteilt, außer dass er in einem stabilen Zustand sei, dass alles für ihn getan werde. Aber misstrauisch machen noch weitere Punkte. Seine Ärztin und seine Frau werden ja nicht zu ihm gelassen, unter sehr merkwürdigen Begründungen. Seine Ärztin habe nicht das ausreichende Diplom dafür. Seine Frau habe zwar ihren Pass dabei, aber nicht ihre Eheurkunde. Und wer wisse denn, ob das überhaupt seine Frau sei? Und dann wird jetzt kolportiert, gäbe es Gespräche darüber, ihn eben aus Omsk wegzuschaffen, mindestens nach Moskau, möglicherweise auch weiter nach Europa. Ist die Rede davon, dass es möglich sein könnte, ihn nach Hannover oder nach Straßburg zu bringen, weil es dort Kliniken gäbe, die sich mit Vergiftungen besser auskennten als die Ärztinnen und Ärzte in Omsk. Und dafür fehlen nun wieder irgendwelche Papiere. Also es fügt sich so ein Bild zusammen, bei dem nicht nur Russinnen und Russen, sondern auch so Korrespondentinnen und Korrespondenten sehr schnell das Bild bekommen, hier wird möglicherweise vertuscht und wenn dann noch ins Bild reintreten Polizisten, Nationalgardisten, Leute vom Ermittlungskomitee, die alle da in dieser Klinik jetzt inzwischen sind, dann ist das vielleicht der letzte Baustein, um irgendwie eine Ahnung davon zu bekommen, hier könnte es durchaus nicht mit rechten Dingen zugehen.
Und es hat ja schon Angriffe auf Nawalny gegeben in der Vergangenheit, habe ich gelesen.
Die hat es gegeben. Ja, es hat 2017 einen Angriff mit so einer grünlichen Farbe, hieß es erst. Dann war es aber wohl auch eine ätzende Flüssigkeit gegeben. Die ist ihm über den, also es war hier in Moskau, ist ihm über den Kopf geschüttet worden. Daraufhin hat er Schwierigkeiten gehabt mit einem seiner beiden Augen. Und dann ist er auch zur Behandlung damals nach, ich glaube damals nach Spanien geflogen. Es hat dann noch im vergangenen Sommer einen womöglich in Haft irgendetwas gegeben, was ihm zugefügt worden ist, nie sogar richtig aufgeklärt worden. Er hat einen allergischen Schock erlitten und musste damals auch ins Krankenhaus. Er war damals zu 4 Wochen Arresthaft verurteilt worden. Solche Arreststrafen hat er schon zweistellig, ich glaube 13 Mal habe ich vorhin gelesen, ich habe es gar nicht richtig alles im Kopf, wie viele das waren, also solche, ganz, ganz viele solcher Strafen hat er schon abgesessen, weil er ständig zu irgendwas verurteilt wird, weil ständig irgendwelche Prozesse gegen ihn laufen.
Ich habe schon gesagt, Nawalny, russischer Oppositioneller, der Putin und seine Gefolgsleute immer wieder öffentlich attackiert, sie reizt bis aufs Blut. Was ist er für ein Typ?
Er ist 44 Jahre alt, er ist auch Familienvater, er ist auch ein Intellektueller, er ist Akademiker, er ist unter anderem ausgebildet worden auch in den Vereinigten Staaten. Er ist ein guter Redner und auch er ist ein überzeugender Redner. Er tritt nicht ständig auf, das liegt aber auch daran, dass es nun mal nicht allzu viele Bühnen gibt für Oppositionelle, wo er auftreten kann, jedenfalls in der Öffentlichkeit, aber er bespielt alle sozialen Netzwerke. So, er hat eine wöchentliche Show sozusagen, wo er die Welt aus seiner Sicht einsortiert und ordnet und bewertet und kommentiert. Nawalny Live heißt die und die übrigens senden jetzt, da wir uns gerade unterhalten, senden jetzt auch, gucke ich hier gerade nebenher bei YouTube, haben immerhin 90.000 Zuschauer gerade live und na klar beschäftigen sie sich damit, dass ihr Chef sozusagen im Koma liegt. Mhm. Was man vielleicht nicht verwechseln darf, ist, Nawalny ist jetzt, nur weil er ein Gegner des Kremls ist und ein entschiedener Gegner der Politik Wladimir Putins, ist er nicht unbedingt gleich ein Liberaler, wie man es sich vielleicht in Deutschland dann gleich so vorstellt. Also er ist nicht der russische Robert Habeck, ja, oder Kevin Kühnert, 20 Jahre älter oder so. Ja. oder sowas, ja. Also ja. Es gibt auch nationalistische Töne von ihm durchaus. Viele politische Positionen sind auch gar nicht so richtig bekannt, weil er sich eben vor allem auf das Anprangern von Korruption zurückgezogen hat. Aber er ist ganz klar auch eine andere Generation als diese Generation Moskauer, russischer Intellektueller, die den Zusammenbruch der Sowjetunion mitgeprägt haben und die Zeit danach, die 90er Jahre geprägt haben. Das war nicht Nawalnys Zeit. Mhm. Nawalnys Zeit ist jetzt. Er nutzt alle Möglichkeiten, Online-Möglichkeiten und digitalen Möglichkeiten, auch weil er ja gar keine anderen mehr hat.
Du hast gerade gesagt, 90.000 Live-Zuschauer auf YouTube gerade. Kann das gar nicht einordnen für Russland. Ist das viel? Wie wichtig ist Nawalny für die russische Opposition? Ist er tatsächlich so etwas wie der Führer der russischen Opposition oder kann man das gar nicht so sagen?
Er ist einer der wichtigsten Figuren. Er spricht ein bestimmtes Klientel an, andere spricht er wiederum nicht an. Es gibt auch viele, die ihn durchaus nicht mögen, weil er streitbar ist, weil er auch sehr gerne sehr hart austeilt, übrigens auch unter den Oppositionellen. Also da gibt es oft Tweets von ihm und Einlassungen und Kommentare, wenn ihm bestimmte Moves nicht gefallen, dann kritisiert er das sehr, sehr hart. Und hier in Moskau werden viele Geschichten darüber erzählt, wie schwierig es ist, mit ihm Allianzen zu schmieden. Hm. Denn Opposition gegen dieses starke Regime, gegen diesen starken Staat, ist ja nicht leicht und geht sehr an die Substanz. Da hilft es, wenn man das nicht alleine macht und wenn man sich zusammentut. Das mit ihm zu machen, haben verschiedene Leute probiert und aufgegeben. Es ist nicht möglich, weil er sehr egozentrisch sei, weil er sehr, sehr ehrgeizig sei, weil er neben sich einfach kaum jemand anderes duldet. Also Vergleich, das, was wir jetzt besprochen haben oder diese Tage besprochen haben mit Belarus, diese drei Frauen, die das da mal gab, bevor dann zwei ins Ausland fliehen mussten gewissermaßen, das wäre, glaube ich, mit ihm nicht möglich in Russland.
Dennoch, wie reagiert der Kreml jetzt darauf? Schweigen Sie das tot? Machen Sie ja gerne mal mit Nawalny, ihn einfach totschweigen? Oder haben Sie das irgendwie kommentiert, dass der jetzt im Koma liegt?
Kreml-Sprecher Peskow hat sich heute Mittag gemeldet, wurde danach gefragt. Hat tatsächlich Gesundung gewünscht und auch gesagt, wenn es notwendig sein sollte, ihn woanders zu behandeln, auch im Ausland, dann stehen wir mit Hilfe bereit. Das waren verhältnismäßig versöhnliche Töne. Ja.
Dennoch
weiß man aber auch nicht, ob es ernst gemeint ist. Ne? Also was dabei rauskommt, tatsächlich Zählbares unterm Strich.
Okay, also nimmt man so hin, ohne es jetzt weiter werten zu können, sozusagen.
Ja, Dmitri Peskow sagt fast jeden Tag irgendetwas und davon stimmt nun mal längst nicht alles.
Okay. Jetzt hat Russland ja als Staat eine unrühmliche Geschichte darin, um es mal so zu formulieren, Menschen relativ unsubtil aus dem Verkehr zu ziehen. Ganz aktuell, hier in Deutschland, steht ja der sogenannte Tiergartenmord im Raum. Dann gibt es die Fälle bekannter Skripal oder etwas weiter weg, Litvinenko, beide in London. Passt das jetzt da ins Bild?
Und es gibt noch mehr Namen. Es gibt hier in Russland noch den Aktivisten Karamurza, es gibt Pyotr Versilov, die beide auch vergiftet worden sind. Sie haben überlebt. Es gibt Anna Politkovskaya, die dann 2006 erschossene Kollegin, Journalistin der Novaya Gazeta, die ist 2004 schon vergiftet worden, übrigens auch in einem Flugzeug. Und noch viele andere Dinge. Das Bild ist eher, also muss man vielleicht ein bisschen erweitern, wenn man noch verschiedene andere politische Kampagnen, politische Morde auch mit hineinnimmt, dann hat man doch eine größere Zahl von Menschen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vergiftet, beseitigt worden sind und in den allerwenigsten Fällen, eigentlich würde mir kein Fall einfallen, der richtig aufgeklärt wäre, wo man sagt, da gab es ein transparentes Gerichtsverfahren und hinterher ist man irgendwie sehr viel schlauer gewesen, als man es vorher war. Das ist nicht passiert. Aber wir stellen fest, dass der diensthabende Präsident dieses Landes, Wladimir Putin, sich stets, meistens mit zeitlichem Abstand von einigen Wochen und Monaten, aber sich stets auch öffentlich immer hinter seine Dienste gestellt hat, hinter seine Sicherheitsdienste. Das kann der Auslandsgeheimdienst sein, das kann der Inlandsgeheimdienst sein, das kann das Republikoberhaupt von Tschetschenien, Kadyrov sein und so weiter. Da hat es nie Kritik von ihm gegeben, weshalb es vollkommen zulässig ist zu sagen und festzustellen, dass er diese Verdachtsmomente nie aus dem Weg hat räumen wollen, sich nie für Transparenz und Aufklärung eingesetzt hat und diese Politik offenbar gutheißt.
Und es sagt ja auch schon einiges aus, wenn man es eben Russland oder dem Apparat zutraut, dass sie sowas tun, weil es eben schon einige Fälle gegeben hat, wo die Spuren in den Staatsapparat ja auch relativ eindeutig waren. Also wenn wir jetzt nochmal den Fall Skripal nehmen. Wieso scheint man da weniger Skrupel zu kennen als beispielsweise, nehmen wir jetzt mal Deutschland. Ist das einfach auch die putinsche, du hast es gerade angesprochen, KGB-Verbindung? Er kommt ja selbst aus dem KGB.
Der Nachfolger der FSB ist eine wahrscheinlich die mächtigste Organisation in diesem Land und paradoxerweise weiß man sehr, sehr wenig über ihn. Das ist ein Staat im Staat, ich glaube, das kann man schon behaupten, der Business macht, sicher nicht nur legales Business, der immer mächtiger geworden ist, wohl auch in den vergangenen Jahren. Und den weiß man nicht ganz genau, wer steuert wen. Wladimir Putin, den FSB oder umgekehrt? Oder wo sind die gegenseitigen Abhängigkeiten auch? Also die Undurchdringlichkeit ist gewaltig, dieser Organisation, die dazu eben noch gut ausgestattet ist mit Geld und mit Waffen. Das Ganze sagt uns vielleicht über Russland heute noch ein bisschen was anderes. Es gibt schon etliche Stimmen, die sagen, das Ganze ist auch eine Reaktion, also ich bin jetzt nochmal bei Nawalny, ist auch eine Reaktion darauf, was in Belarus passiert. Dass dort nämlich oppositionelle Kandidaten sich an die Spitze einer Volksbewegung setzen, das soll hier nicht passieren. Und einer der Kandidaten oder eine der Figuren, die dafür in Frage kämen in Russland, ist eben Alexei Nawalny. Und dann vermuten viele, dass es eben jetzt der Zeitpunkt, ihn schon mal aus dem Weg zu räumen. Es sind immer, stehen immer Wahlen vor der Tür, jetzt auch in Russland zum Beispiel. Keine großen, aber kleinere. zum Beispiel in Novosibirsk, jetzt Anfang September, Mitte September, Regionalwahlen. Da versuchte Nawalny wieder etwas, was er schon ein paar Mal versucht hat, nämlich Kandidaten so zu organisieren in der Opposition, dass die Menschen für sie stimmen und möglichst nicht für die Kreml-Partei stimmen. Also Nawalny versucht ganz bewusst, die Lücken zu nutzen und die Hebel anzusetzen, die es immer noch gibt, um den Staatsapparat, die Kreml-Partei, den Kreml zu schwächen. Das ist jetzt die Theorie, die heute Abend am geläufigsten ist, dass das etwas ist, was, was den Apparat verärgert und weshalb man jetzt möglicherweise dazu gegriffen hat, ihn zu vergiften.
Tico, vielen Dank.
Danke.
Mali in Westafrika ist einer der ärmsten Staaten der Welt und Mali ist zentraler Schauplatz des Krieges gegen den IS. Das Land ist gebeutelt von Terroranschlägen. Der UN-Einsatz dort gilt als der gefährlichste der Welt. Frankreich hat mehrere tausend Soldaten im Land und auch die Bundeswehr ist in Mali vertreten. Und nun sind Präsident Ibrahim Keita und sein Ministerpräsident zurückgetreten und festgenommen worden nach einem Militärputsch, was in Berlin Anlass zur Sorge bereitet. Hören wir kurz rein in das Statement von Außenminister Heiko Maas von gestern.
Wir fordern zusammen mit vielen anderen Staaten die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, die nach unserer Einschätzung durch diesen Putsch maßgeblich verletzt worden ist.
Das war Heiko Maas. Im Land allerdings, vor allem in der Hauptstadt Bamako, da sind die Putschisten anscheinend eher mit offenen Armen begrüßt worden. Ich spiele mal einen O-Ton eines malischen Bürgers ein aus dem Beitrag von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki.
Wenn man sich bewusst macht, dass die Machtinhaber lange Zeit die Ohren verschlossen haben, dass sie nicht mit uns kommunizieren, war das Überleben der Nation auf dem Spiel. Daher überrascht mich das nicht. Im Gegenteil, denn es scheint, dass den härtesten Preis unsere Schwestern und Brüder des Militärs zahlen.
Also Sympathien für den Militärputsch und nicht für den Präsidenten Ibrahim Keita. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki, ich habe sie kurz gerade schon angesprochen, ist jetzt in der Leitung bei mir. Hallo Dunja.
Hallo.
Du berichtest für uns seit Monaten über das Pulverfass dort in Mali. Hat sich dieser Putsch für dich abgezeichnet?
Ich würde sagen, dass es jetzt zu diesem Militärputsch kam, das war schon überraschend für viele. Aber dass Mali in der politischen Sackgasse steckte oder vielleicht immer noch steckt, das hat sich abgezeichnet. Ich will es mal so kurz umreißen. Eigentlich Auslöser waren die Parlamentswahlen im Frühjahr. Dort waren viele Malier mit den Ergebnissen nicht zufrieden, weil sie dem Präsidenten IBK, wie sie ihn kurz nennen, Wahlbetrug vorwerfen, weil er sozusagen für seine Regierungspartei im Parlament getrickst haben soll. Es gibt eine breite Protestbewegung, M5-RFP heißt die, die seit Monaten auf der Straße ist und die sagt, IBK, der Präsident, ist korrupt. Er hat sich nicht richtig um die Sicherheitslage im Land gekümmert. Da gibt es überhaupt keine Verbesserung. Deswegen waren sie monatelang auf der Straße, wirklich bis zuletzt. Und ich würde sagen, Öl ins Feuer gegossen haben jetzt die letzten Proteste in der jüngsten Vergangenheit, die blutig ausgegangen sind. Da ist nämlich sozusagen der malische Staat gegen seine Demonstranten vorgegangen. Es gab Dutzende Tote und sehr viele Verletzte. Und ich glaube, das hat alles begünstigt, was jetzt passiert ist, dass das Militär eingegriffen hat. Das hat aber viele überrascht. Mhm.
Diese Vorwürfe, die du gerade angesprochen hast, also Korruption und das IBK, also Ibrahim Boubacar Keita, die Lage nicht in den Griff bekommen hat, sind die berechtigt?
Naja, wenn man sich einfach mal seit seinem Amtsantritt vor gut 8 Jahren anguckt, was im Land passiert ist. Also die Ausgangslage war ja, dass bewaffnete Gruppen und Terroristen den Norden des Landes an sich gerissen hatten, dass Frankreich eingreifen musste, dass mittlerweile über 10.000 Soldaten da sind, darunter ja auch die deutsche Bundeswehr, um für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Aber für die Menschen hat sich nicht viel verändert. Es gibt immer noch von Islamisten Angriffe, Menschen werden entführt. Es gibt Gewalt, nicht nur Tote unter Zivilisten, sondern auch für Soldaten. Und was für viele Menschen wichtig ist, sie haben gesagt, im Norden Malis ist der Staat fast nicht mehr sichtbar in Form von Bildung, also Schulen, Krankenhäuser, Justiz. Und da fragen sich viele, und ich würde auch sagen zu Recht, was hat denn der Präsident, was hat denn die Regierung in den ganzen Jahren gemacht? Und dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel, dass der Sohn des Präsidenten in sozialen Medien in einem Video auftaucht auf seiner Mittelmeerjacht. Das hat zum Beispiel auch nicht zur Begeisterung beigetragen. Und die haben gesagt, IBK, der Präsident, der ist einfach fernab von dem, was die Menschen in Mali brauchen und sich wünschen und auch von ihm verlangt haben.
Also spricht jetzt alles nicht gerade für die Leistungsbilanz dieses Präsidenten und seiner Regierung. Und trotzdem wird der Putsch außerhalb von Mali ja flächendeckend verurteilt. Einfach nur, weil es halt ein Putsch ist und man nicht putscht. Oder fand die internationale Gemeinschaft tatsächlich auch irgendwas an Keita als Präsidenten gut?
Na, ich würde auf jeden Fall sagen, natürlich, hier hat jetzt keine friedliche Revolution erstmal stattgefunden von einer breiten Masse, sondern tatsächlich, es ist ein Putsch. Es war eine Militärgruppe, die den Präsidenten festgesetzt hat und seinen Premierminister und die ihn zum Rückzug gezwungen haben. Dass das natürlich jetzt auch die Forderung der Protestbewegung war, sei erstmal dahingestellt. Aber was man noch sagen muss, die internationale Gemeinschaft hat natürlich sehr, sehr viele Bündnisse mit Mali, mit dem Präsidenten demnach, also Militärbündnisse, Projekte vor Ort auch zur Stabilität. Und deswegen galt Keita auch für die internationale Gemeinschaft als Stabilitätsfaktor.
Angela Merkel hat ihn ja auch umgarnt, wenn ich mich richtig erinnere. Ist gar nicht so lange her, oder? Dass sie sich getroffen haben.
Ja, man muss sagen, es ist ja auch immer so, Mali hat eine große Bedeutung für die Region. Denn der Terror ist hier in der Region, muss man tatsächlich sagen, grenzenlos, hat sich schon in Nachbarländer ausgebreitet. Deswegen gibt es auch panafrikanische Militärbündnisse. Und da hat man natürlich oft auch gesagt, man kann es sich nicht leisten, dass dieser Staat noch instabiler wird politisch. Man braucht jemanden als verlässlichen Partner, damit man eben dort auch zum Beispiel die ganzen Militärbündnisse ausführen kann. Aber man muss schon die Kritik auch an die internationale Gemeinschaft und diese Militärbündnisse meiner Meinung nach geben. Denn so lange sind sie schon da und die Sicherheitslage hat sich nicht verbessert, im Gegenteil.
Jetzt hat die Militärführung bzw. die Putschisten haben angekündigt, einen schnellen Übergang zu einer neuen Zivilregierung zu gewährleisten. Kann man dem trauen?
Das ist die große Frage der Stunde, würde ich sagen. Also viele Malier sagen, sie vertrauen diesen Putschisten jetzt. Sie vertrauen, dass sie Neuwahlen stattfinden lassen werden. Die Putschisten haben ja auch gesagt, sie wollen internationale Abkommen weiter anerkennen und sie wollen sozusagen mit der Zivilbevölkerung diesen Prozess jetzt begleiten. Ob das im Ende auch so ist, muss man jetzt tatsächlich abwarten, weil einfach ist dieser Militärputsch ist ja noch nicht so viele Stunden alt und jetzt, ich sag mal, ruckelt sich in Mali so zurecht, wer sind diese Menschen, was wollen die? Und die reden jetzt auch mit der Opposition, die hat ja heute verkündet, ja, wir wollen mit den Putschisten zusammenarbeiten.
Du hast gerade gesagt, es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, wer sind diese Putschisten und was wollen die? Gebe ich die Frage direkt mal weiter, wer sind diese Putschisten und was wollen die?
Ja, was wir jetzt wissen, ist, dass es hochrangige Offiziere sind. Es hat sich jetzt auch ein Anführer sozusagen herauskristallisiert. Oberst Gyota heißt der, 40 Jahre lang, hat bisher im Zentrum des Landes so eine Spezialeinheit kommandiert. Der hat sich vorgestellt auch als Chef und sozusagen als derjenige, der jetzt mit Gesicht für diese Putschisten nach außen diese Gruppe repräsentiert. Viel mehr wissen wir da jetzt erstmal noch nicht. Die Frage ist natürlich, wenn die jetzt mit der Opposition reden, mit wem reden die da, wann werden Wahlen organisiert, wer wird sich da überhaupt dann zur Wahl stellen? Es gibt auch religiöse Führer dieser Protestbewegung. Gerade jetzt läuft bald eine Pressekonferenz, wo man auch immer gesagt hat, sind das jetzt religiöse Führer oder ein bestimmter Imam, Dicko heißt er, der sich vielleicht jetzt politisch dort positioniert. Also du siehst, es sind super viele Fragen einfach offen.
Die Unsicherheit ist groß. Deswegen lassen wir die Glaskugel erstmal an dieser Stelle beiseite und schauen nochmal in die Vergangenheit. Du hast es schon angesagt, das Chaos ist grenzenlos. Über 10.000 internationale Soldaten sind im Einsatz, unter anderem auch die Bundeswehr. Wieso schafft es niemand, dieses Land zu stabilisieren?
Also ich würde sagen, man muss dann nochmal beschreiben, also Chaos ist vielleicht nicht das richtige Wort. Dieses Land ist wirklich, könnte man sagen, zwei zwiegespalten. Wir haben im Norden eine Situation dort, wo wir auch immer wieder von Terror, von Gewalt hören und dann, wenn man mit Menschen redet, die in Bamako reden, die würden jetzt sagen, in Bamako ist es verhältnismäßig, lässt es sich einigermaßen normal leben. Warum ist sozusagen nicht ein Ende der Gewalt gibt, warum sich der Terror auch ins Zentrum ausbreitet, das hat total viele Gründe, sagen Sicherheitsexperten. Zum einen eben die angesprochenen nicht vorhandenen oder wenig vorhandenen staatlichen Strukturen im Norden. Aber man muss auch sagen, es ist ein riesiges Gebiet, was da kontrolliert werden muss. Es gibt wenig Vertrauen untereinander. Deswegen gibt es zum Beispiel auch wie nennt man das, Selbstverteidigungsmilizen, die dann auch bewaffnet sind. Das ist oft das Problem. Und auch, dass man sozusagen dem Nährboden der Terroristen auch bisher nicht Herr wird. Und das sind nun mal die Unsicherheiten. Das ist nun mal, dass die Menschen nicht ausreichend versorgt sind mit Jobs, mit Bildung, mit ganz schlicht einfach Krankenhäusern oder mit guten Straßen. Also das ist, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die einfach schwierig sind.
Und dennoch könnte man ja konstatieren, die Kritiker auch dieses Militäreinsatzes, die kriegen jetzt gerade recht irgendwie. Seit 2013, es heißt offiziell Stabilisierungsmission, aber anscheinend nur mit einer militärischen Stabilisierungsmission wird man den Problemen in Mali irgendwie nicht Herr. Also irgendwie ein Scheitern bis auf ganzer Linie.
Ja, und das ist bisher auch gar keine neue Weisheit. Also Sicherheitsexperten sagen schon total lange, man kann Mali nicht militärisch lösen. Ich habe mit einem Sicherheitsexperten mal gesprochen, der hat dann zu mir gesagt, ja, gucken Sie sich doch mal Afghanistan an. Dort sind die Amerikaner auch schon seit über einem Jahrzehnt und sind die Taliban weg. Nein. Und er hatte gesagt, das Gleiche ist eben auch in Mali. Es gibt unterschiedliche Ansätze, sogar Ansätze zu sagen, man soll mit gemäßigten bewaffneten Gruppen, mit gemäßigten Islamisten den Verhandlungsweg suchen. Das versucht Mali oder die Regierung laut eigenen Angaben auch seit einiger Zeit. Aber die Ergebnisse zeigen, da fruchtet es noch nicht. Aber man muss schon sagen, militärisch ist dieser Versuch in Mali gescheitert.
Dunja, wir werden in den nächsten Tagen wieder viel von dir hören. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Gerne.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, die Sie vielleicht schon kennen. An die können Sie gerne schreiben, wenn Sie was loswerden wollen. Lob, Kritik oder Anregung. Ich sage Tschüss, mein Name ist Philipp May. Bis zum nächsten Mal.